Jetzt bin ich ungefähr, 41 Jahre Pfarrer. Also merkt man schon ein bisschen älter, die Haare fallen aus, die Wampen wächst und so. Und habe das erste Mal gemerkt, dass es einen Sonntag gibt, der dem Apostel Thomas, dem sogenannten ungläubigen Thomas, gewidmet ist. War mir nicht klar. Als ich mich hier vorbereitet habe, habe ich so in meinen Pfarrerskalender reingeguckt, steht da doch glatt, Tag des Apostels Thomas. Gucke ich genauer hin und dann steht da ein Predigtabschnitt über Johannes, vom Johannesevangelium Kapitel 20 über diesen Thomas. Dachte mir, der passt. Ich hoffe, dass so ist und dass der Herr Jesus dann, wie soll ich sagen, im Land der Ruhe. Sie ruhen jetzt gerade ein bisschen, aber nicht zu ruhig bitte, sondern Sie dürfen ruhig ein bisschen schnaufen, dürfen Halleluja rufen oder sagen, oh, vielleicht, ich weiß nicht, je nachdem, wie auch immer. Ich lese jedenfalls aus dem Johannesevangelium Kapitel 20, ab Vers 19 bis 29, einige Abschnitte daraus. Am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt, es war nach der Auferstehung von Jesus. Aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich kam Jesus zu ihnen, er trat in ihre Mitte und grüßte sie, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, da freuten sie sich sehr. Jetzt aber. Thomas, einer der 12 Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei. Deshalb erzählten die Jünger ihm später, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte, der ungläubige Thomas. Ne? Das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. 8 Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen. Und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas. Leg deine Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Wie glücklich können sich die Burg Obacher und Umgebung schätzen, wenn sie Jesus gerade nicht sehen, aber doch glauben. Also wie gesagt, das Ganze geschah, als Jesus kurz vorher auferstanden war. Jesus trat unter seine Jünger, die waren erstmal fassungslos. Sie konnten es nicht glauben. An anderer Stelle im Neuen Testament meinen sie, sie sehen ein Gespenst. Dann gab es den Fischtest. Müssen Sie selber nachlesen. Gucken Sie ein bisschen über die Auferstehungsberichte im Neuen Testament über den Fischtest. Finde ich total interessant. Jedenfalls überzeugte sie Jesus von seiner Gegenwart, dass er da ist, dass er lebt, dass er auferstanden ist. Die Jünger waren begeistert und es heißt hier, sie freuten sich sehr. Nur eine war nicht dabei gewesen. Dieser Thomas. Und die anderen Jünger erzählen ihm voller Begeisterung. Mensch, Thomas, der Jesus lebt, ist auferstanden, er war da. Wir haben ihn doch gesehen. Und wie reagiert der Thomas? Es bricht aus ihm sozusagen heraus. Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägel male sehe und meine Finger in die Nägel male lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Könnten wir zählen, was er wollt, mögt. Thomas ist bitter. Tod ist tot, da helfen keine Pillen, das war ihm klar. Kann doch denken. Bin doch kein Mondkalb. Hab doch meinen Kopf zum Denken und nicht nur um die Ohren durch die Gegend zu tragen. Und Thomas denkt, und er denkt an seine schlimmsten Erfahrungen. 3 Jahre seines Lebens hat er mit ganzer Leidenschaft auf diesen Jesus gesetzt, war bei ihm, war sein Jünger geworden, wollte so leben, dass er sein Leben wirklich Leben nennen konnte und nicht nur vegetieren, so von einem Tag zum anderen, langweilig, nicht wissend, ob er beim Tod landen würde, in der Hölle fährt oder wie auch immer. Er wollte wirklich leben, echtes Leben, und er meinte, in Jesus dieses Leben gefunden zu haben. Und dabei war er bereit zu opfern. Hat er seinen Beruf an den Nagel gehängt, Lebensgrundlage sozusagen, und hoffte halt jetzt, dass er wirklich leben kann. Und nun war alles geplatzt. Jesus war in die Knie gegangen, oder er war ans Kreuz gehängt worden. Tod, aus, vorbei, Lebenshoffnung geplatzt, es war zu Ende. Damals war für Thomas und auch für die anderen Jünger eine Welt zusammengebrochen. Und nun ist es gut verständlich, dass Thomas jetzt forderte: Ich will's mit eigenen Augen sehen, mit meinen Händen berühren. Handfeste Argumente. Und Thomas hat ja recht. Genau genommen verstehen wir ja seine Zweifel, klar. Zu viel war in seinen Augen schiefgelaufen. Er will die Richtigkeit überprüfen, denn zu viel Leichtgläubigkeit ist gefährlich. Guck mal in unsere Welt rein, ne? Da ist so ein esoterischer Meditationsguru. Mit seinen Büchern macht er Riesengeschäfte, spricht von Frieden, und wenn man genau hinterschaut, wartet sein Weltbild im tiefsten Blutlachen. Redet wurde vom Frieden, aber da ist kein Frieden. Warum haben wir da nicht viel mehr Zweifel, wenn uns sowas vor die Augen gestellt wird? Bloß weil er schön ausschaut und ein traumhaftes Gesicht macht? Oder solche Aussagen wie: Haben doch alle denselben Gott, guck in Hinduismus rein, Buddhismus, in Islam, guck dir rein, wir, alles derselbe Gott. Das ist Quatsch. Wenn wir nicht genauer hinschauen, dann merken wir das natürlich nicht. Warum ist da nicht mehr Zweifel? Und warum ist da nicht mehr die Frage, was ist denn die Wahrheit? Wo finde ich die Wahrheit? Lassen wir uns doch nicht alles Mögliche vor Augen malen. Schauen wir in die Bibel, gucken wir meinetwegen auch in die anderen Bücher der anderen Religionen und gucken, wo ist denn die Wahrheit? Und glauben nicht einfach alles. Oder uns begegnet ein ausgeglichener Mensch. Und wir sagen: Oh, typisch Krebsmann, typisch Zwillingsfrau. Mir ist eine Lehrerin begegnet, die hat mir erzählt: Oh, ich habe schon 5-mal gelebt. Oder ein anderer, eine Schülerin, die sagte zu mir: Da ist ein Stein, der hilft gegen Magendrücken. Und jener gegen Ausschlag. Ein junger Mann kam nach einer Predigt auf mich zu und sagt dann: Aber du, das Marienmedaillon, was ich da habe, das musst du dir unter das Kopfkissen legen. Das hilft schon wirklich. Gebildete Leute lassen sich das Horoskop stellen, gehen zum Astrologen, richten sich nach Mondkalender mit Haare schneiden und Rasen mähen. Freitag der 13. schwarze Katze von rechts. Esoterikbranche boomt, gucken Sie Büchereiladen, gucken Sie Brückensender, Esoterikbranche in die Abteilung, wir gucken es gar nicht so genau hin. Tischlers drücken, man klopft auf Holz statt auf den eigenen Kopf. Totenbefragung wird praktiziert. In Deutschland sind mehr Wahrsager steuerlich veranlagt als Pfarrer. Wie viele Christen lassen ihre Bibel zu Hause verstauben? Getauft, konfirmiert, haben gesagt: Ja, mit Gottes Hilfe, oder bei der Kommunion gewesen, bei der Firmung: Ja, mit Gottes Hilfe, diesem Jesus will ich nachfolgen. Und jetzt steht seit Wochen und Tagen die Bibel im Schrank, die Seiten kleben vielleicht noch zusammen, also hat vielleicht sogar einen goldenen Schnitt. Warum ist da nicht mehr Zweifel und Fragen nach meinen eigenen Wurzeln? Herr, wohin willst du, dass ich gehe? Oder das Tischgebet: Ach, mein Herr, meine Damen, das war einmal. Aber woher soll man unsere Kraft schöpfen, wenn wir nicht mehr unsere Hände heben zum Vater im Himmel und sagen: Herr, erbarm dich über mich, hilf mir. Warum ist da nicht mehr Zweifel, wenn das Höchste im Leben die Gesundheit und der Spaß sind. Und wenn für uns als Christen nicht mehr die Frage kommt, Herr, was willst denn du, dass ich heute tun soll? Was ist denn dein Weg heute für mich? Und es kann sein, dass Gott noch durch Tiefen führt. Natürlich kann das sein. Aber auch über Höhenwege. Herr, was willst du? Du wirst dich einfach fragen, wer hat heute früh von uns die Frage gestellt im Gebet? Herr Jesus, was ist heute für mich dran? Also ich sehe, Sie haben es vielleicht nicht gestellt, aber Sie sind ja da. Und dann ist das, denke ich, sicherlich schon mal eine gute Aussage gewesen, ne? Eine gute Handlung. Klar. Aber wo ist denn bei uns dieses wirklich, dieses vom Herzen wollen? Herr Jesus, was soll ich denn tun? Zu mir kam ein junger Mann, ja, so ein junger Mann, 17 wird er gewesen sein, nachher auf einer Jugendfreizeit. Norbert, sag mal, was kann ich denn tun, was soll ich denn tun, damit deutlich wird, ich habe den Herrn Jesus lieb? Boah, so eine Frage. Junger Kerl. Herr Jesus, was soll ich denn tun? Eine wichtige Frage. Warum ist da bei uns Christen nicht mehr Zweifel, wenn das alles irgendwie in Dunkelheit geraten ist, in Nebel geraten ist? Unser christlicher Glaube, naja, er läuft halt noch so mit. Warum sind da nicht mehr Zweifel? Oder warum sind da nicht mehr Zweifel, wenn uns alles Mögliche für normal vorgegaukelt wird? Ist es wirklich normal, dass in Deutschland Jahr für Jahr über 100.000 Kinder abgetrieben werden? Ist das normal? Wenn Gesetze beschlossen werden, die erlauben, für Abtreibung Werbung zu machen, ist das normal? Ein Menschen bringen Menschen um, die wunderbare Geschöpfe Gottes, Originale. Wir haben nicht mehr als dieses eine Leben. Und wenn ich einem Menschen dieses Leben nehme, auch wenn es so ganz klein ist, dann habe ich einen umgebracht. Das ist die eine Seite, die andere Seite ist, da sind solche Dinge passiert. Da hat eine Frau ein Kind umgebracht und abgetrieben, klar. Vielleicht war es gar nicht selber der treibende Kraft, sondern der Mann oder die Eltern oder wer auch immer. Wo ist dann die Vergebung? Ist es normal, dass wir dann auch diese Frau, diesen Männer bezeichnen, oh, du hast schlimm gesündigt? Oder ist es vielleicht, soll es doch als Christus sein, dass wir solchen Menschen auch vergeben und im Namen Jesu Vergebung zusprechen und sagen, es gibt einen neuen Weg und wenn die Sünde blutrot sein sollte, du darfst neu leben. Ist es normal, dass wir so dahin gehen, andere Menschen aburteilen, niedermachen? Sicherlich nicht die zweite Backe hinhalten, wenn uns einer auf die eine schlägt. Ach, ist es normal, wenn Drogen legalisiert werden, von denen uns Fachleute sagen, dass wir es lassen sollen und dass das in viel Not reinstürzen kann. Ich bin Gefängnispfarrer. Ich habe manche im Gefängnis, im Knast sitzen, weil sie mit solchen Drogen angefangen haben. Jetzt werden sie legalisiert. Ist das wirklich normal? Ach, jetzt höre ich auf mit den Fragen. Ne? Das kann sich jeder selber ausmalen. Und fragen, was ist denn normal, was ich in dieser Welt sehe, ist wirklich normal? Ist es vor Gott in Ordnung? Er schaut ja so aus, als wollten viele und vielleicht manchmal wir auch, ich schließe mich da ganz ein, gar nicht so genau die Wahrheit hören, sondern lieber übers Ohr gehaut werden. Hauptsache, man fühlt sich wohl. Hauptsache, man fühlt sich wohl und ist gesund. Deswegen schätze ich den Thomas so sehr. Er will der Sache auf den Grund gehen, nur nicht wieder reinfallen. Ich lasse mir kein X für ein U vormachen. Ich lasse mich nicht mehr beschummeln. Nur wenn ich seine Wunden sehe und ihn anfassen kann, dann will ich glauben. Ich glaube nur das, was ich sehe und verstehen kann. Thomas will kein nachgemachtes Gespenst. Er will nicht irgendeiner Fata Morgana oder Lebensanschauung, Philosophie oder sonst was nachjagen. Ihn interessiert kein geschäftemachender Guru, auch kein christlicher Guru. Er will wissen, ist der auferstandene Jesus, ist dieser Auferstandene hier wirklich der gekreuzigte Jesus? Ist es dieselbe Person? Stimmt es? Ist das Grab wirklich leer oder wurde der Leichnam vielleicht geklaut? Naja, jedenfalls vergehen Tage, nachdem die Jünger ihm erzählt haben und ist Jesus begegnet. Und es tut sich erstmal nichts. Aber eins ist mir an dem Thomas aufgefallen. Thomas hätte ja nach der ganzen Sache sagen können, bleibt mir weg, ich will davon nichts mehr wissen, von dem mit Jesus und all dem. Und dann wäre er einfach weggegangen, hätte er in Jerusalem irgendwo untergegangen, hätte seinen alten Beruf wieder ergriffen. Was war der Steuerberater, ich weiß nicht genau. Jedenfalls, er wäre weg gewesen. Aber das macht der Thomas nicht. Der Thomas ist ein ehrlicher Zweifler. Ihm geht es wirklich um die Wahrheit. Er will wissen, was stimmt. Nicht um Herumnörgelei. Das käme aus gemein. Er hat herumgenörgelt und gemotzt und gemeckert über alles Mögliche. Aber dem Thomas geht es nicht darum. Er ist bereit, sozusagen zugestehen, dass er möglicherweise falsch gedacht hat und falsch gehandelt hat. Er ist zuzugestehen, er will zugestehen, dass ihm Unrecht ist, notfalls. Und er gibt dem Zeugnis der anderen Jünger eine Chance. Und das tut das einzig Mögliche, was er tun kann. Er bleibt bei seinen Freunden. Oder, heute würde man sagen, er bleibt in der Gemeinde, trotz seiner Zweifel, trotz seiner Fragen, trotz seiner Unsicherheit. Wir kennen das doch. Wie oft geschieht es vielleicht auch in Burg Oberbach, das weiß ich nicht, aber ich kenne es, ich bin ja lang genug Pfarrer. Da sagt mir jemand die Wahrheit, die mir nicht passt und ich gehe. Der hat mir damals in der Kirche das gesagt oder der sitzt auf meinem Platz oder der. Was gibt es für Gründe, warum ich nimmer komme, warum ich beleidigt bin? Alter Pfarrer hat mal gesagt, beleidigt sein ist lauter Hochmut. Lohnt sich darüber nachzudenken. Aber der Thomas wird sagen, rutscht mir doch den Buckel runter. Es ist vorbei. Aber nein, er zieht sich nicht zurück. Thomas bleibt trotz seiner Zweifel, trotz seiner Fragen, trotz seiner Unsicherheit, vielleicht trotz seines Ärgers, aber er bleibt. Und so kommt es dann auch zu der entscheidenden Begegnung. Ich lese nochmal. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Welche Liebe kommt aus den Worten Jesu zu Thomas? Kein Vorwurf, oh du Zweifler, wie konntest du nur? Nein, sondern ein Angebot, reich mir deine Hand, rühr mich an. Und so wird es dann für Thomas auch Ostern. Die Freunde konnten Thomas nicht überzeugen. Im Normalfall können wir auch andere nicht von der Wahrheit mit Gott und mit Jesus überzeugen. Wir können Zeugnis geben. Wir können auch gute Argumente liefern. Vielleicht hilft es dem anderen auch. Wir können von den über 500 Auferstehungszeugen reden, glaubhaft reden, die Jesus nach der Auferstehung gesehen haben. Wir können von den Tausenden erzählen, die sich kurz nach der Auferstehung Jesu bekehrt haben in Jerusalem, weil sie gemerkt haben, ja, das ist Wahrheit, es stimmt, er ist auferstanden. Wir können davon reden, dass selbst Gegner Jesu bekannten und bekennen mussten damals, ja, er lebt. Da gibt es einen römischen Geschichtsschreiber, den Josephus, der in seinem Geschichtswerk schreibt, dieser Jesus lebt. Bei Thomas ist Entscheidende, der Auferstandene ist ihm begegnet. Und deswegen kann er glauben und deswegen wird er selig. Man weiß nicht ganz genau, aber man vermutet, dass Thomas nachher bis nach Indien gereist ist, um diese Botschaft weiterzusagen, dieser Jesus lebt. Es gibt jedenfalls heute noch in Indien Christen, die sich auf das Zeugnis des Thomas zurückbesinnen. Vielleicht ist heute einer unter uns, der nicht so ganz überzeugt ist von Jesus. Vielleicht nagen Zweifel an seinem Herzen. Ist Jesus wirklich auferstanden? Gibt es wirklich ein Leben nach dem Tod? kann ich in meinem Herzen auch so eine Gewissheit haben, dass Jesus lebt, dass ich sein Kind bin. Ich weiß, wie lange ich mich rumgeschlagen habe, genau mit dieser Frage. Ich habe gedacht, naja, andere, die haben die Gewissheit, die Sünden sind vergeben, aber ich habe das nicht. Ich habe lange Monate in mir gekämpft und hat es gekämpft. Nach außen hat es keiner gemerkt. In mir hat es gekämpft. Stimmt's? Stimmt's nicht? Gehöre ich dazu? Gehöre ich nicht dazu? Die Gewissheit nach dem Tod, darf ich die Ewigkeit bei Jesus zubringen? Gibt es das? Machen Sie es wieder, Thomas. Bleiben Sie in der Gemeinde. Ich denke, Burg Oberbach ist keine schlechte Gemeinde. Ne, Andi, Jung, weil ich so sehe, was ihr, das finde ich toll. Und so Gottesdienste, bleiben Sie dabei. Fragen Sie immer wieder durchaus nach. Suchen Sie das Gespräch mit anderen Christen. Fragen Sie, warum glaubst du? Und dort, wo einer Christ ist, wird er in der Regel auch Antwort geben und wird auch erzählen, wo ihm und wie ihm Jesus begegnet ist. Es muss nicht immer die Gestalt sein, auch das gibt's. Aber es gibt so Momente in meinem Leben, wo ich genau weiß, ja, dieser Jesus spricht mich jetzt an. Ich habe es auch erlebt und viele, viele Christen haben es so erlebt. Und dann wird dir Jesus auch begegnen, wo du in der Gemeinde bleibst, vielleicht beim Lesen im Neuen Testament, vielleicht im Gebet, vielleicht mitten im Alltag. Und auf einmal merken wir, wie Jesus seine Hand ausstreckt und sagt, hey, sei nicht länger ungläubig, sondern sei doch gläubig. Jesus will uns als der Auferstandene heute noch Gewissheit und Frieden im Leben geben. Eine lebendige Hoffnung, Leben nach dem Tod. Und das hat der Thomas auch kapiert. Und deswegen fällt er vor Jesus nieder und sagt, mein Herr und mein Gott, ich vertraue dir. Das wünsche ich uns auch. So ist mein Herr und mein Gott, ich vertraue dir. Und der Friede Gottes, der höher als alle menschliche Vernunft ist, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.